Hallo und herzlich willkommen zu Darmdamen, Darmdramen mit Alex und Eva. Kennt ihr das? Ihr kommt nicht aus den Federn, ihr seid niedergeschlagen, traurig, findet keine Freude mehr.
Euch fehlt die Energie, die Stimmung ist im Keller, ihr fühlt euch ausgebrannt und jedes noch so kleine Hindernis bringt euch zum Verzweifeln. Möglicherweise liegt es gar nicht am schlimmen Leben, sondern am Darm, am deprimierten Darm.
Daher ist unser Thema heute der deprimierte Darm.
Stopp, Alex. Wir sind unhöflich. Ich glaube, wir sollten uns einmal vorstellen.
Stimmt, da hast du recht. Dann fange ich gleich einmal an. Eva, du bist promovierte Mikrobiologin. Was ist denn dein Bezug zum Thema Darm?
Ja, Alex, ich war viele, viele Jahre in der Darmkrebsforschung tätig und habe dann vor 10 Jahren die Fronten gewechselt. Also weg von Mikroskop und Forschung hin zu, und heute stimmt wirklich, Mikrofon und meistens auch Vortrag. Und seitdem widme ich mich gemeinsam mit dem Institut Allergosan dem großen und wichtigen Thema der Darmgesundheit. Und auch das gute Bauchgefühl, ist bei meinen Yogastunden immer an allererster Stelle. Und du, Alex, du bist ja Pharmazeutin. Du hast viele Jahre auch in der Apotheke gearbeitet, aber Alex, woher genau kommt dein Interesse am Thema Darm?
Ja, ganz genau. Also ich war einige Jahre eben in der Apotheke und habe dann ebenfalls einmal was anderes sehen wollen. Habe dann meinen Job gewechselt an das Institut Allergosan und bin nun in der medizinischen Beratung tätig. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ebenfalls natürlich bei verschiedensten Vorträgen rund um das Thema Darmgesundheit. Das heißt, da haben wir natürlich schon einmal den Bezug dazu. Und ich betreibe in meiner Freizeit sehr viel Sport. Und da muss ich sagen, ist Darmgesundheit oberste Priorität.
Und du betreibst ja nicht nur einfach so Sport, sondern du bist ja wirklich Leistungssportlerin, Alex. Das dürfen wir jetzt nicht unter irgendeinem Scheffel verstecken. Also, gut, dann hätten wir unseren Bezug da mal abgeklärt. Und ich glaube, wir können gleich direkt reinstarten in das Thema, in das traurige Thema, der deprimierte Darm.
Jawohl, das machen wir. Das heißt, vielleicht sollten wir zu Beginn mal die Fakten checken. Über was sprechen wir heute? Allen voran sollten wir mal klären, wie ist denn der Aufbau von Darm? Dann an zweiter Stelle, welche Aufgaben hat der Darm? Und wie kann ein deprimierter Darm überhaupt entstehen?
Gute Idee. Dann geht's los mit, wie schaut denn der Aufbau des Darms überhaupt aus?
Also wie kann man sich das vorstellen? Am allerleichtesten, indem man sich das wie einen sehr, sehr, sehr langen Schlauch bildlich vorstellt. Und er hat eine riesengroße Oberfläche. Diese Fläche könnt ihr vergleichen zum Beispiel mit einem Fußballfeld oder auch mit einem Tennisplatz oder halt mehrere Tennisplätze, muss man da sagen. Also man kommt da insgesamt ungefähr auf eine Fläche von 400 Quadratmeter. Und Eva, ich glaube, du hast da auch ein sehr, sehr anschauliches Beispiel.
Ja, weil es so extrem groß ist und weil sich die wenigsten Menschen, außer jene, die sich zufällig für Fußball interessieren, vorstellen können, wie groß ist denn ein solches Fußballfeld? Und wenn man sich überlegt, wie groß ist der Raum, in dem wir hier sitzen und reden? Ja, wie groß ist das Wohnzimmer, in dem vielleicht einige Zuhörerinnen sitzen und uns zuhören? Dann sind 400 Quadratmeter Fläche irgendwie in der Relation schon viel größer und vorstellbarer. Und für mich persönlich war das nicht ausreichend, sondern ich habe mir überlegt, wie kann man das ganz bildlich sich vor Augen führen? Und da kam mir dann die zündende Idee. Auf 400 Quadratmeter Fläche passen 1000 Paar Schuhe in Schuhgröße 38. Und das ist wirklich groß.
Definitiv, das ist wirklich groß. Und damit eben diese riesige Fläche in unserem Körper passt, muss der Darm in ganz viele Falten gelegt sein. Und diese Falten sind dann wieder in Falten gelegt und so weiter. Und diese Falten haben auch einen Begriff, nämlich werden die als Zotten bezeichnet. Und wenn wir den Darm auch noch genauer betrachten, dann gibt es auch eine Aufteilung zwischen Dünn- und Dickdarm. Und in Dünn- und Dickdarm gibt es natürlich auch eine Besiedelung, unsere Darmbewohner. Und je nachdem, in welchem Abschnitt wir uns da befinden, ist diese natürlich unterschiedlich und hat auch unterschiedliche Aufgaben.
Völlig richtig. Ich glaube, ich mache gleich mit den Aufgaben hier weiter. Neben der Verdauung hat der Darm nämlich viele andere Aufgaben noch dazu. Zum Beispiel, woran man vielleicht nicht als erstes denken würde, ist der Darm extrem wichtig, wenn es um unsere Abwehr geht. Ungefähr 80% aller Immunzellen sitzen nämlich im Darm. Dann haben wir noch ganz wichtig die Nährstoffaufnahme, aber auch die Produktion von Nährstoffen. Also unsere Darmbakterien können zum Beispiel auch Vitamin K produzieren. Also wirklich selbst etwas dazu beitragen, dass wir Menschen gut mit Nährstoffen versorgt sind. Und dann haben wir zum Beispiel auch noch die Produktion von Hormonen oder aber auch kurzkettigen Fettsäuren. Aber dazu ein bisschen später, da können wir noch genauer drauf eingehen. Und obwohl das alles so schön klingt und so wichtig und so essentiell, kann man sich dann fast nicht vorstellen, wenn der Darm so viel Gutes für uns macht, wie kann der Darm uns dann so extrem auch auf die Stimmung schlagen? Wie kann sich das so verteilen und das ganze System kippen? Und deshalb sollten wir uns einmal die Frage vorknüpfen, wie kann ein solcher deprimierter Darm überhaupt entstehen?
Ganz genau, im Prinzip ganz einfach gesagt, an der Entstehung kann eine Dysbiose schuld sein.
Alex, eine Dysbiose ist ein Fremdwort. Könntest du uns das vielleicht auch noch etwas genauer schildern? Oder sollen wir gemeinsam das besprechen, was eine Dysbiose überhaupt darstellt? Das könnten wir gleich einmal klären. Also eine Dysbiose oder dieses Ungleichgewicht ist eine Fehlbesiedelung mit den Bakterien in unserem Darm. Wir Menschen sind ja von oben bis unten und von innen nach außen mit Bakterien besiedelt, aber auch mit Pilzen und mit Einzellern. Und je nach Körperregion haben wir eine komplett andere Zusammensetzung an Darmbakterien oder eben an Mundbakterien, je nachdem, wo wir uns befinden. Und auch im Darm, wenn wir im Dünndarm hinschauen, haben wir eine ganz andere Besiedelung als zum Beispiel im Dickdarm. Und bei einer Dysbiose geht es tatsächlich um diese Fehlbesiedelung, dass hier das ganze System etwas ins Ungleichgewicht gekommen ist.
Und wenn ich jetzt wieder mit einem Fachwort herumschmeißen darf, dann nennt man eben diese Besiedelung im Darm, Darmmikrobiom. Du hast auch den Mund angesprochen. Im Mund zum Beispiel nennt man das dann Mundmikrobiom. Und du hast auch die Haut angesprochen. Das ist überhaupt ein sehr, sehr faszinierendes Thema, weil wir haben zum Beispiel, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Darmmikrobiom, wir haben gesagt, eine Darmfläche von ungefähr 400 Quadratmeter. Unsere Haut, und das muss man sich ja mal vorstellen, ist ja im Prinzip all unsere Abwehr nach außen. Die hat eine Quadratmeteranzahl von 2 Quadratmetern.
Unglaublich. Und unglaublich. Abhängig davon, wie groß und wie breit man natürlich auch ist.
Ganz ne? Genau. Und wenn wir uns die Besiedelung auf der Haut ansehen, dann wird das zum Beispiel als Hautmikrobiom bezeichnet. Und wenn wir uns die Besiedelung auf der Haut ansehen, dann haben wir auch hier Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze, aber auch Einzeller.
Danke, Alex. Die Besiedelung, also dieses Darmmikrobiom, ist in Einklang. Vielleicht fassen wir das nochmal zusammen. Wenn das vollkommen in Ordnung ist, so wie es sein sollte, in der Struktur, im Aufbau, dann reden wir von einer Eubiose. Und wenn es gibt, dann haben wir eben dieses Szenario dieser Dysbiose. Kann man das irgendwie plakativer beschreiben, sodass man es sich wirklich gut vorstellen kann? Alex, hast du da jetzt ein Bild auf Lager?
Ja, ich muss sagen, ich vergleiche das immer sehr gerne mit einer Blumenwiese. Das heißt, stellt euch einmal den Darm als Blumenwiese vor. Mit ganz vielen unterschiedlichen verschiedenen Blumen. Vom Gänseblümchen angefangen, über Löwenzahn, Margeriten, Tulpen, alles das, was ihr so kennt. Und das alles sind unsere Bakterien. Und diese bunte Blumenwiese, die kann zerstört werden. Durch die unterschiedlichsten Faktoren, wie zum Beispiel Gewitter. Das wären, wenn man es jetzt ummünzt, Umwelteinflüsse. Oder durch einen Rasenmäher. Das wären zum Beispiel Medikamente wie Antibiotika. Oder auch zum Beispiel einen Waldbrand.
Stress.
Ganz genau, Stress. Und nachdem Unkraut bekanntlich schneller wächst als alle anderen schönen Blumen, breiten sich diese auch viel, viel schneller aus. Und aus dieser schönen Blumenwiese wird ein Fleckerlteppich aus Unkraut und kahlen Boden. Das heißt, das Gleichgewicht ist zerstört und das wird eben im Fachjargon, wie wir schon gesagt haben, als Dysbiose bezeichnet. Und dieser riesige, kahle Boden wäre zum Beispiel ein Leaky Gut, also ein löchriger Darm. Und dieser entsteht eben dadurch, dass sich die Darmepithelzellen, ja, die öffnen sich, wodurch das, was normalerweise ferngehalten wird, ins Innere eindringen kann. Und dadurch, wie du vorher schon erwähnt hast, da sitzen ja unsere Immunzellen. Und unser Immunsystem wird dadurch in die absolute Alarmbereitschaft gestellt.
Das ist aber ein schönes Bild mit der Blumenwiese, da kann man sich es wirklich noch einmal vorstellen. Für mich haben Blumen aber immer etwas mit guter Stimmung und guter Laune zu tun. Also ich freue mich extrem, wenn ich einen Blumenstrauß geschenkt bekomme. Vielleicht ein kleiner Hinweis an dieser Stelle an diverse Personen. Also da geht man von einer guten Stimmung aus. Aber was hat diese Blumenwiese denn jetzt um alles in der Welt mit einer schlechten Stimmung zu tun? Was hat er darum mit unserer Laune zu tun? Und das haben viele von uns ja schon gespürt, das wage ich jetzt einmal zu behaupten, so weit lehne ich mich aus dem Fenster. Weil wenn wir einige Tage lang nicht auf der Toilette waren, ja, wenn kein Stuhlgang möglich war, dann sind wir selten gut gelaunt, sondern wir fühlen uns wirklich elend.
Miesepeter.
Richtige Miesepeter. Und auf der anderen Seite, wenn wir aber, und das ist wirklich mein persönliches Worst-Case-Szenario, einen Magen-Darm-Virus haben, ja, oder eine Lebensmittelvergiftung, so wo es wirklich nur mehr darum geht, möglichst schnell auf die Toilette zu kommen, dann ist mit uns auch nicht gut Kirschen essen, ja. Und da sehen wir eindeutig einen Zusammenhang von Darm und Gehirn, von dem, was in unserem Darm passiert und unserer Stimmung. Und da schlägt uns einfach diese Veränderung anständig aufs Gemüt. Es gibt also eine Verbindung von Darm und Gehirn. Aber wie funktioniert das überhaupt? Es folgt eine kleine Werbeeinschaltung. Dieser Podcast wird unterstützt vom Institut Allergosan. Alex, was machst denn du, wenn dich der Alltagsstress komplett einholt?
Also ich setze hierbei auf qualitativ hochwertige Multispezies-Probiotika wie Omnibiotic Stress Repair. Gerade in hohen Belastungsphasen ist es eben von großer Bedeutung, die Bakterienvielfalt zu ergänzen. Das heißt, Omnibiotic Stress Repair kombiniert hier 9 wissenschaftlich geprüfte Bakterienstämme, die in zahlreichen Studien zur Darm-Hirn-Achse angewendet wurden. Ich nehme daher einmal täglich einen Beutel bei besonders stressigen Situationen oder auch zweimal täglich einen Beutel, um eben mein Darmmikrobiom zu unterstützen.
Werbung Ende.
Die Darm-Hirn-Achse, das ist eine Verbindung zwischen Darm und Hirn. Und unter der Darm-Hirn-Achse versteht man eben diese enge Verbindung und diesen intensiven Informationsaustausch zwischen Darm und Gehirn. Und man kann sich das vorstellen wie eine Art E-Mail-Verkehr unter Mitarbeitern. Das heißt, der Darm enthält mehrere Millionen Nervenzellen und das sind unsere E-Mail-Postfächer. Und diese Poststellen, wie auch das enterische Nervensystem bezeichnet wird, das nennen wir der Einfachheit halber auch Bauchhirn. Und die Aufgaben unseres enterischen Nervensystems, die sind sehr, sehr, sehr vielfältig. Dazu gehören unter anderem die Analyse von der Nährstoffzusammensetzung, also wie so eine Art Spamfilter, die Koordination und Aufnahme bzw. auch Ausscheidung unterschiedlicher Stoffe, sprich wie ein E-Mail in einem Verteilungssystem und auch der Transport von Nahrung, wie das Weiterleiten von einer E-Mail. Das Kopfhirn und das Bauchhirn, die stehen über die unterschiedlichsten Arten eben hier in engen Kontakt. Das heißt, das Gehirn und der Darm kommunizieren miteinander über die verschiedensten Kanäle. Und eigentlich kommuniziert der Darm hier über die Nervenbahnen mit dem Gehirn und gibt die Informationen weiter. Das haben wir schon besprochen, es läuft ja ab wie so ein E-Mail-Verkehr. Und dies geschieht schon seit jeher, denn diese Kommunikationszentrale hat entwicklungsbedingte Zusammenhänge.
Das ist deswegen so spannend, weil unser Darm und unser Gehirn wirklich aus den gleichen Zellen entstehend sind. Also wenn wir uns jetzt überlegen, wir sind gerade ein paar Tage alt, also ein paar Tage nach unserer Zeugung, so ein paar Zellen, die da aneinander klebend sind, wo dieser neue Mensch gebildet wird. Und da haben wir aus diesen gleichen Zellstrukturen das Baumaterial von Darm und Gehirn. Also Darm und Gehirn sind zu Beginn unseres Lebens so etwas Ähnliches wie siamesische Zwillinge. Und dann drängen sich alle anderen Organe dazwischen. Und trotzdem sind aber Darm und Gehirn noch immer sehr gut miteinander in Verbindung, weil sie die gleichen Zellen haben. Und das erkennen wir zum Beispiel, wenn wir Medikamente einnehmen, die eigentlich ja aufs Gehirn abzielen. Also Antidepressiva zum Beispiel. Oder was haben wir denn noch? Medikamente bei Alzheimer, bei Parkinson. Mhm. Die führen zu einer Veränderung in unserer Verdauungstätigkeit. Also das kann wirklich dazu führen, dass der Darm einmal lahmgelegt ist, weil wir die gleichen Zellstrukturen, die gleichen Nervenzellen hier vorfinden. Was mich so fasziniert ist, dass die Wissenschaft ja bestätigt, dass es so etwas wie ein Bauchgefühl, wie Schmetterlinge im Bauch ja wirklich gibt, weil der Darm ist unfassbar kommunikativ. Bei dieser Kommunikation von der Darm-Hirn-Achse übernimmt 90% der Kommunikation der Darm. Der erzählt über was gestern war, was morgen sein wird, die Wünsche, die Erwartungen, die Träume, all das, so stelle ich es mir vor. Und das Gehirn ist dann eher mehr passiv und reagiert mit einem Nicken und mit einem mhm, okay. Also so 10% kommt vom Gehirn. Und Deswegen können wir wirklich sagen, dass all das, was in unserem Darm passiert, dem Gehirn nicht verborgen bleibt. Also das Gehirn ist zwar nicht wirklich redegewandt, ist eher wortkarg, ist ein guter Zuhörer oder immer guter Vortäuscher. Und das Gehirn bekommt auch mit, wenn wir gestresst sind. Weil der Stress beginnt nicht im Kopf, wo wir es vielleicht bemerken, sondern der Stress beginnt im Darm.
Und da ist dann das Gehirn auf einmal ein sehr, sehr guter Sprecher, wenn man am Abend im Bett liegt und eigentlich gerne schlafen möchte.
Mhm.
Aber wenn wir uns das evolutionär ansehen, also die evolutionäre Geschichte dahinter, dann wird auch klar, warum Stress nicht immer was Negatives ist, beziehungsweise auch lebensnotwendig war.
Ein Lebensretter.
Lebensretter, ja.
Damals und heute. Und wir unterscheiden eben zwischen Eustress und Distress. Es gibt nicht das eine Stressmonster, sondern Stress hat eben ganz viele Facetten und es hat uns unser Überleben gesichert. Und Stress ist ja auch was Positives, ja. Also wenn wir vom Eustress ausgehen, dann sind es ja immer Dinge, die uns beflügeln, die uns auch Energie verleihen. Wo wir uns darüber freuen, dass wir Herausforderungen annehmen können, Projekte meistern können. Das sind halt meistens so Dinge, wo man mehr Energie draus zieht. Und dann gibt es aber eben das Gegenteilige, nämlich diesen Distress, der halt wirklich energieräuber ist. Was bedeutet für dich Eustress eigentlich, Alex?
Eustress? Also nachdem ich ja eine leidenschaftliche Wasserratte bin und hier auch im Leistungssport täglich bin, also ich bin fast tagtäglich im Wasser, ist meine Art von Eustress, wenn ich ins Wasser springe und drumherum gibt es nichts anderes. Es gibt nur mich, es gibt nur das Wasser und das ist meine Art zu entspannen, das beflügelt mich teilweise auch wirklich sehr. Und auch wenn die Trainingseinheiten teilweise wirklich hart sind, ist es trotzdem eine Art von Entspannung.
Und es ist schön, dass du das so siehst, weil vielleicht andere Personen, die so ein hartes Training haben, die einen harten und sehr intensiven Job haben, die herumreisen, Vorträge machen und so weiter, könnten ja sagen, das ist absoluter Distress für mich.
Ja.
Also das ist wirklich eine große Belastung. Und da muss man eben gut differenzieren zwischen Dingen, die uns gut tun und eben wirklich dauerhaft belasten, weil wenn wir vor diesen großen Herausforderungen stehen, dann raubt das Energie und es raubt aber die gute Stimmung noch mit gleich dazu. Und da wird dann diese Begrifflichkeit des deprimierten Darms die schreckliche Realität. Was hier mit reinspielt, ist natürlich auch, wenn wir schon evolutionär so viel besprochen haben, diese ganz, ganz alte Reaktion, die in unserem Körper passiert und die man eben kennt unter Fight, Flight or Freeze. Und ich finde das ganz interessant, dass so etwas, so Altes, noch immer von unserem Nervensystem ausgelöst wird.
Ja, ich finde, man kann sich das ganz einfach vorstellen, weil wie würdest du reagieren, wenn ein Säbelzahntiger dich jagt?
Weglaufen.
Also das ist auch das, was man eben unter Flight dann bezeichnet. Aber es gibt halt eben auch die Möglichkeit, dass man erstarrt, stehen bleibt, also freeze. Oder in dem Fall sich beflügelt und kämpft. Aber ich glaube, ja, das werden die wenigsten in dem Fall machen. Aber was merkt man an sich selbst? Das heißt, was ist evolutionär der Hintergedanke? Man merkt zum Beispiel, dass der Puls ansteigt. Das heißt, alles vom Sympathikus weg ist voll aktiviert. Es kommt zur Freisetzung von Neurotransmittern, wie zum Beispiel Adrenalin. Das lässt den Blutdruck ansteigen, auch Blutzucker und Atemfrequenz steigt. Die Pupillen weiten sich, also der gesamte Organismus ist in totaler Alarmbereitschaft. Und das Wichtigste, die Muskulatur ist durchblutet, weil das brauchen wir, damit wir weglaufen können. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Organe, die wir nicht benötigen, die werden unterversorgt, die werden minder durchblutet und da zählt die Verdauung dazu. Und genau das ist der Punkt, warum der Stress, wenn es eben in die Dauerbelastung geht, eben vermehrt zu Verdauungsproblemen führt. Und die Auswirkungen von Stress eben auf unsere Verdauung, die tritt bei gut 85% der Menschen auf. Und vor allem eben, wenn diese Dauerbelastung nicht mehr aufhört und wenn es eben zu dieser Überbeanspruchung vom Magen-Darm-Trakt kommt. Und diese Minderdurchblutung ist deswegen auch das Problem, weil gerade die Zellen eben im Darmtrakt nicht mehr ausreichend auch mit Nährstoffen versorgt werden. Und das kann eben Schäden verursachen. Und die Folge ist eine Dysbiose, die wir schon angesprochen haben. Die Folge ist ein Leaky Gut, den wir schon angesprochen haben. Und Dadurch entsteht ein Teufelskreis. Das heißt, die Giftstoffe und die Krankheitserreger können ungehindert in unseren Körper eindringen. Die pathogenen Keimen, das ist das, was wir von Unkraut vorher besprochen haben, die können sich leichter vermehren. Und durch diese ganze Situation werden dann entzündungsfördernde Stoffe auch im Darm aktiviert und ausgeschüttet.
Das heißt, der Stress oder diese Reaktion des Körpers ist ja gar nicht böse gemeint, sondern es geht darum, dass der Körper vorbereitet ist auf diese Flucht und all das, was Energie rauben würde und uns hemmen würde, nämlich die Verdauung und auch die Fortpflanzung, wird einfach in dem Moment komplett runtergefahren. Und aus dem Grund ist es natürlich dann auch unerlässlich, dass wir während dieser hohen Stressphasen auch immer darauf achten, uns gesund zu ernähren. Dass wir auch von außen genug Futter für unsere Darmbakterien heranschaffen und dass die Bakterien auch unterstützt werden über zum Beispiel Probiotika.
Ha, Eva, jetzt muss ich dich unterbrechen, jetzt hast du ein Fremdwort verwendet. Was sind denn Probiotika?
Stimmt, Alex, das haben wir bis jetzt noch gar nicht definiert. Also Probiotika. Probiotisch bedeutet für das Leben. Und Probiotika sind definiert als lebende Mikroorganismen, die, wenn sie in ausreichender Menge verabreicht werden, einen gesundheitlichen Nutzen für den Wirt, also den Nutzer, haben können.
Also den Wirt, das wären in dem Fall wir.
Genau, wir sind die Wirten. Und das kennt man vielleicht auch, oder vielleicht kennen das auch die Zuhörerinnen, dass wir immer wieder auch so Tipps mit auf den Weg bekommen, dass wir für eine gute, intakte Darmflora einfach mehr Joghurt essen sollen. Vor allem dann, wenn man zum Beispiel Antibiotika nehmen muss, dass dann die Joghurtbakterien hier aufrüsten. Aber, und da kommt jetzt wirklich das ganz große Aber, das, was wir hier drinnen finden, sind keine menschlichen Darmbakterien. Das heißt, die siedeln sich nicht nachhaltig an und die haben keine medizinische Relevanz.
Es folgt eine kurze Werbeeinschaltung. Dieser Podcast wird unterstützt vom Institut Allergosan. Eva, jetzt haben wir ja gerade über die Darmbakterien bei Antibiotika gesprochen. Auf was für Probiotika zählst du, wenn du ein Antibiotikum einnehmen musst?
Wenn ich einmal ein Antibiotikum einnehmen muss, dann setze ich hierbei auf qualitativ hochwertige Multispezies-Probiotika wie Omnibiotic 10 AAD. Dies ist ein hochwertiges Symbiotikum, welches speziell für die Antibiotikagabe konzipiert wurde, damit die Vielfalt der Bakterienstämme in unserem Darm nicht nachhaltig eliminiert wird. Umfangreiche Studien zeigen, dass Omnibiotic 10 AAD die Nebenwirkung der Antibiotikatherapie, nämlich das bakterielle Ungleichgewicht, also die Dysbiose, im Darm regulieren und das Gleichgewicht der Darmflora herstellen kann. Während der Antibiose empfehlen wir daher zweimal täglich einen Beutel mit mindestens einer Stunde Abstand und nach Abschluss der Antibiotikatherapie empfehlen wir noch für mindestens 14 Tage einen Beutel weiter.
Werbung Ende. Darmbakterien sind aber extrem wichtig für uns, denn diese kommunizieren ja ebenfalls mit unserem Hirn. Eva, magst du vielleicht erklären, wie man sich das vorstellen kann, wie das funktioniert?
Sehr gerne. Also, wir haben da mal die Hormone, die Botenstoffe des darminternen Immunsystems und über die im Darm lebenden Mikroorganismen wird ebenso mit dem Gehirn kommuniziert. Es können da bestimmte Hormone depressive Verstimmungen auslösen oder auch die Entzündung im Darm kann zu einer depressiven Verstimmung führen. Das heißt, diese gestörte Darmflora, eine Dysbiose, kann uns tatsächlich ganz schön auf die Stimmung schlagen. Ein zentraler Bestandteil dieser Achse bildet natürlich die Darmflora. Jetzt haben wir vorher schon besprochen, den Unterschied zwischen der Blumenwiese und dem Unkraut. Unkraut kann entstehen, wenn die schöne Blumenwiese abgerodet wird. Und zum Beispiel, wenn zu viel Sonne scheint, weil die Sonne erzeugt wiederum Wärme, es gibt zu wenig Wasser, das trocknet wiederum den Boden aus und dann werden unsere Blumen verwelken. Und in unserem Körper passiert das ganz Gleiche in dieser Situation des Stress, des chronischen Stress. Stress erzeugt Entzündung. Und diese Entzündung kann dazu führen, dass unsere Darmepithelzellen aufgehen. Also wir haben nicht mehr diese feste Darmbarriere, sondern die wird löchrig und es entsteht ein Leaky Gut. Das kennt man auch unter der Bezeichnung von löchrigen Darm. Und dieses Leaky Gut führt dann dazu, dass unsere schönen Blumen verwelken, das Unkraut kann überwuchern und die guten Bakterien werden von den schlechten verdrängt.
Genau, und diese Entzündung Vielleicht ist da auch schon mal der Begriff stille Entzündung gefallen. Das heißt, es kann eben ebenfalls so entstehen, dass man die Entzündung lange nicht bemerkt, sondern dass das eben in Form von, wie wir schon angesprochen haben, einem deprimierten Darm eben zustande kommt. Und eine Sache, die wir an diesem Punkt auch noch nicht geklärt haben, die aber extrem wichtig ist, unsere Bakterien, die können auch ganz wertvolle Stoffe für uns eben gegen diese Entzündung produzieren, wie zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren. Und da kommen wir zu einer ganz eigenen Rubrik, nämlich unseren Quatsch der Woche. Ganz kurz erklärt, was ist der Quatsch der Woche? Wir bekommen ja immer wieder Anfragen zu den unterschiedlichsten Themen, die so gerade im Internet kursieren. Und mit diesen Fake News möchten wir aufräumen. Und genau aus diesem Grund gibt es eben die Rubrik Quatsch der Woche. Eine Anfrage, die gerade zum Thema kurzkettige Fettsäuren hereinkam, war: Machen diese kurzkettigen Fettsäuren nichtig? Eva, klär uns auf.
Das ist eine Sorge, mit der ich oft konfrontiert werde. Also gerade eben auch von figurbewussten Damen, die sich dann Sorgen machen, jetzt nehme ich Bakterien ein, jetzt nehme ich ein Probiotikum, das dann mehr kurzkettige Fettsäuren in meinen Körper bringt, nehme ich dann zu, ja oder nein? Und da muss man ganz klar sagen, nein. Weil es gibt einen Unterschied von den essentiellen Fettsäuren. Das sind bestimmte mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die der Körper braucht, aber eben nicht selbstständig herstellen kann. Die müssen über die Nahrung aufgenommen werden. Und hier unterscheidet man je nach der chemischen Struktur zwischen den gesättigten und den mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Aber dazu werden wir uns sicher noch genauer unterhalten zum Thema Ernährung. Also das ist das eine, das müssen wir über die Ernährung, über die Nahrung zuführen. Und das andere, nämlich diese kurzkettigen Fettsäuren, die werden vom Körper selbst hergestellt, von unseren Bakterien. Und diese kurzkettigen Fettsäuren, die können uns beeinflussen, unser Verhalten, unsere Emotion, unsere Konzentration und auch unsere Energieversorgung. Eine gute Zusammensetzung der Darmflora wirkt nämlich einer Entzündung entgegen, unterstützt eine dichte Darmbarriere, also die Integrität der Barriere wird aufrechterhalten, schützt uns vor Schadstoffen, macht unsere Konzentrationsfähigkeit besser und kann auch unterstützen, dass wir mit Stress besser umgehen können. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, diese kurzkettigen Fettsäuren sind auch ein Lieblingsfutter von unseren Mikrogliazellen, den Mikrogliazellen in unserem Gehirn.
Und da haben wir schon wieder ein Fremdwort, nämlich Mikroglia. Das ist unsere Immunpolizei im Gehirn und die eben dafür sorgt, dass alles nach dem Rechten geht. Und hat die Immunpolizei nicht genügend Essensvorräte, das sind eben diese kurzkettigen Fettsäuren oder im Englischen auch als Short-Chain Fatty Acids bezeichnet, dann können sie auch nicht genügend für uns arbeiten und viele davon verhungern, weshalb eben dann auch eine Unterversorgung im Gehirn zustande kommen kann. Wie merkt man das? An Stimmungsschwankungen, depressiven Verstimmungen, Müdigkeit, Kopfschmerzen und so weiter.
Und bei den Hormonen gibt es dann ja aber auch noch ein paar Schlüsselpunkte.
Oh ja, ich muss sagen, das ist eines meiner Lieblingsthemen, beziehungsweise auch eines meiner Lieblingshormone, nämlich unser Serotonin. Ihr könnt das zwar jetzt gerade nicht sehen, aber die Eva, ich merke es an ihrem Blick, dass ich schon wieder ein Fremdwort benutzt habe. Ihr kennt Serotonin ganz sicher unter dem Namen Glückshormon. Und dieses wird zu 95% im Darm gebildet und ist eines unserer wichtigsten Botenstoffe dahingehend. Und ein springender Punkt ist, dass das Serotonin, welches im Darm gebildet wird, nicht ins Gehirn gelangen kann, sondern das Hirn bildet sein Serotonin selbst. Und besonders wichtig ist Serotonin hier im Zusammenhang mit der Entwicklung des Gehirns eben in den frühen Jahren und auch unseren Gefühlen. Da fällt mir ein. Eva, kennst du den Film Alles steht Kopf?
Nein, den kenne ich nicht. Warum fragst du?
Ich muss sagen, das ist ein wirklich sehr netter Animationsfilm, der eben genau das beschreibt, wie denn unsere Emotionszentrale gleich bei der Geburt startet und dann Emotionen wie Freude, Angst, Wut, Ekel und Kummer im Laufe des Lebens sich so entwickelt. Und im Falle von wenig Serotonin würde dann zum Beispiel Angst, Kummer und Wut überwiegen.
Super, danke. Dann habe ich fürs Wochenende gleich auch einen Film parat. Ja, und genau aus dem Grund übernimmt im Serotonin auch eine Schlüsselstelle bei psychischen Krankheiten wie Depressionen und Angststörungen. Die genaue Ursache für diese Erkrankung ist nicht vollständig geklärt. Also die Wissenschaftler gehen davon aus, dass ein Mangel an Serotonin vorliegen könnte oder vorliegen wird oder dass es zumindest nicht ausreichend am richtigen Ort verfügbar ist. Zusammenfassend könnte man also sagen, dass diese stille Entzündung, diese niedrigschwellige Entzündung, die man eben gar nicht bemerkt, dazu führen kann, dass unsere Serotoninproduktion im Darm sowie im Gehirn verringert wird. Und das wiederum hat negative Auswirkungen auf unsere Gefühlslage und auch, und es ist wirklich dramatisch, auf unsere Schlafqualität. Und hier gibt es eine hervorragende Studienlage, dass der Darm mit Depressionen zusammenhängt.
Und gerade zum Thema Schlafqualität, da sollte man vielleicht noch ergänzen, dass eben Serotonin ja auch die Vorstufe ist von Melatonin. Das ist unser Schlafhormon. Das heißt, aus Serotonin benötigen wir zum Glücklichsein und daraus wird eben Melatonin hergestellt zum Schlafen. Das heißt, wenn wir zu wenig Serotonin haben, wenn das zu wenig in unserem Körper vorhanden ist, führt das auch dazu, dass wir am Abend nicht ausreichend Melatonin bilden können und dadurch weder ein noch ordentlich durchschlafen können.
Das heißt, wir sind unglücklich und können nicht schlafen.
Genau.
Bravo. Aber wie komme ich jetzt zum Serotonin, damit das nicht passiert?
Also am besten durch eine gesunde und ausgewogene Ernährung. So einfach ist es. Weil wir müssen hier noch eine Aminosäure mit ins Spiel bringen, nämlich das Tryptophan. Das ist quasi die allererste Vorstufe von unserem Serotonin. Eva, du bist ja da der Profi. Wo haben wir denn überall Tryptophan enthalten?
Der Profi fürs Glücklichsein oder fürs Tryptophan? Also Tryptophan haben wir enthalten zum Beispiel, also wenn wir es jetzt mit der Ernährung zuführen wollen, in Sojabohnen, in Nüssen, in Samen und auch Hülsenfrüchten, in Haferflocken. Also wenn wir das nächste Mal in der Früh ein Porridge genießen, das ist auch gut für unsere Stimmung. Der Grund, warum wir hier auch auf die Ernährung setzen sollten, ist, dass wir Serotonin per se nicht zuführen können. Also dieses Zuführen geht nur über diese Vorstufe, über das Tryptophan.
Genau. Das Einzige, was es noch gibt, das sollten wir vielleicht auch noch ansprechen, es gibt eben die Vorstufe vom Serotonin, das ist das 5-HTP, ausgesprochen 5-Hydroxytryptophan, das heißt quasi eine nächste Stufe vom Tryptophan. Und das ist zum Beispiel auch in Pflanzen enthalten, wie zum Beispiel der afrikanischen Schwarzbohne. Vielleicht kennt man sie auch unter dem Namen Griffonia simplicifolia.
Also wenn ich eine Passage dieses Podcasts benennen müsste, die am meisten Fremdwörter und Bezeichnungen hat, dann ist es sicher die mit dem 5-Hydroxytryptophan und der Griffonia simplicifolia. Danke, Alex. Gut, also jetzt haben wir die ausgewogene Ernährung. Also da können wir schon einmal sehr viel für unsere Stimmung tun. Wichtig ist dabei auch zu benennen, dass wir ja auch als Menschen die Verantwortung tragen für Milliarden von Bakterien, die da in unserem Darm sitzen und darauf warten, von uns genährt zu werden. Und das gelingt ausschließlich über Ballaststoffe. Diese Ballaststoffe sind nämlich von unseren menschlichen Verdauungsenzymen nicht angreifbar. Also wir Menschen fangen damit nichts an, aber unsere Darmbakterien, die reißen die Arme in die Luft und freuen sich, weil sie endlich was zu essen bekommen. Und aus diesen Ballaststoffen, aus diesen komplexen Kohlenhydraten und Faserstoffen können die Bakterien ja dann die ganzen wichtigen Metabolite bilden, zum Beispiel eben die kurzkettigen Fettsäuren. Das heißt, wir brauchen hier über unsere Ernährung viele Ballaststoffe.
Okay, ich würde vorschlagen, fassen wir nochmal alles zusammen. Wie können wir jetzt gegen einen deprimierten Darm vorgehen, beziehungsweise im besten Fall natürlich schon vorab was unternehmen, damit wir es erst gar nicht so weit kommen lassen. Und ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, wie können wir denn das jetzt ins alltägliche Leben umsetzen? Das heißt, jetzt gut aufgepasst, Trommelwirbel. Los geht's.
Das heißt, ohne gute Darmbakterien ist dieser Teufelskreis nicht mehr zu stoppen. Wir müssen unsere Darmbakterien über die gesunde Ernährung fördern. Und da möchte ich nicht spoilern, das werden wir noch exakt besprechen in einer der nächsten Episoden. Und dann gibt es eben diesen speziellen Tipp, wir können hier aktiv über die richtigen Probiotika Bakterien nachliefern. Diese sind nachweislich in der Lage, diese Blumenwiese, von der wir schon gesprochen haben, aufzuforsten. Das heißt, wir können diese Samen sehen und schöne neue Blumen züchten. Und damit eben all diesen Problemen entgegenwirken. Denken wir an die Schlafprobleme, an die Konzentrationsstörungen, an die schlechte Stimmung. Da gibt es bereits hervorragende Studien, die zeigen, dass Multispezies-Probiotika die Stimmungslage, die Konzentration, aber eben auch Emotion und Schlafqualität positiv beeinflussen kann.
Und wir sagen eben deswegen speziell entwickelt, da wir vor allem bei der Qualität eine entscheidende Rolle haben. Das heißt, Probiotika müssen absolut sicher sein. Dies wird durch bestimmte Vorgaben reglementiert. All das findet man bei seriösen Herstellern immer auch auf der Homepage zum Nachlesen. Und was auch enorm wichtig ist, wir haben ja vorher auch schon das Thema Joghurt angesprochen, es müssen menschliche Bakterienstämme sein, weil die können sich wirklich nachhaltig ansiedeln.
Genau, und es müssen nicht nur menschliche Bakterien sein, sondern natürlich auch Bakterien, deren Wirksamkeit belegt worden ist, wo es Studien dazu gibt, wo wir sehen können, das können diese Bakterien, das kann diese Kombination aus Bakterien. Also gibt es per se zu diesem Produkt auch Studien, wo die Wirksamkeit nachgewiesen ist. Weil natürlich, es gibt zu einzelnen Bakterienstämmen, gibt es Studien, aber das ist eben interessant, habe ich exakt zu dieser Kombination, zu diesem Team an Darmbakterien, an Helfern, auch eine Studie, die mir zeigt, dieser Effekt ist nachweislich dadurch hervorgerufen worden. Weil sonst könnte man wirklich irgendwas zusammenschmeißen an Bakterien und das verkaufen und es ist nie überprüft worden. Das heißt, das ist ein wichtiges Qualitätskriterium, dass ich weiß, zu dieser Kombination gibt es eine Studie und einen Effekt.
Und dann ist auch natürlich noch wichtig, dass die Bakterienstämme eben absolut sicher sind, das haben wir ja schon angesprochen, aber sie dürfen auch natürlich keine Antibiotikaresistenzen aufweisen. Das kann man auch auf der Packung zum Beispiel nachschauen, weil jeder Bakterienstamm muss eine gewisse Kennzeichnung haben. Wenn es wirklich seriös ist, dann sieht man eben hinter dem Bakterienstamm, wie zum Beispiel Lactobacillus salivarius, noch eine eigene Zahl bzw. Nummer, wie zum Beispiel Lactobacillus salivarius W57. Und durch diese Kennzeichnung weiß man eben ganz genau, um welchen Stamm es sich handelt. Und dementsprechend kann man auch alles, was wir gerade aufgezählt haben, nachvollziehen. Neben dem Probiotika kann man dann eben noch auf seinen Serotoninhaushalt achten und diesen unterstützen. Einerseits natürlich über die Ernährung, wie wir dementsprechend schon erklärt haben. Und natürlich auch zum Beispiel über pflanzliche Produkte, die eben zum Beispiel Griffonia simplicifolia enthalten.
Mhm.
Beziehungsweise, Eva, was hast du sonst noch so Tipps?
Neben der Probiotika und der Ernährung, der ballaststoffreichen und den Pflanzen, ja, es gibt schon so Tipps. Also was für mich auch wirklich immer wichtig ist, ist die Bewegung. Ich glaube, da bist du ganz bei mir, Alex, oder?
Ich bin 100% bei dir.
Sonnenlicht macht natürlich gute Stimmung, also da dürfen wir auch gar nicht drauf verzichten. Und eine Übung, die ich auch aus dem Yoga kenne, wo ich jetzt nicht ganz wirklich sicher weiß, ob es Studien dazu gibt, aber das ist zum Beispiel diese Nasenspitzenmeditation, wo man sich ganz gemütlich hinsetzt, die Augen schließt, wenn man sich sicher genug fühlt und den Blick in Richtung Nasenspitze lenkt.
Also ihr seht das jetzt gerade nicht, ich probiere das jetzt gerade mit aus.
Genau. Und man konzentriert sich auf die Nasenspitze. Durch diese Konzentration wird eben anscheinend der Vagusnerv auch stimuliert. Der ist ja ein ganz wichtiger Teil des parasympathischen Nervensystems und es bringt uns dann wirklich in unsere Mitte. Und wenn es jetzt die Stimmung nicht verbessert, weil wir uns auf unsere Nasenspitze konzentrieren, dann ganz sicher, weil wir ein paar Momente der Ruhe haben, durchatmen können und einfach für uns sind. Und ich denke mal, das können wir alle zwischendurch ganz gut gebrauchen. Eine Sache müssen wir jetzt aber noch dazu sagen. Entschuldigung, Alex.
Ja.
Diese Nasenspitzenmeditation bitte nicht während dem Autofahren ausprobieren.
Ja.
Ja. Das sorgt für schlechte Stimmung.
Aber ich kenne was Ähnliches.
Ja.
Was man schon während dem Autofahren probieren könnte. Und zwar entweder macht man es ohne Stift, es geht aber sonst auch mit Stift. Und diesen Stift spannt man zwischen Nase und Oberlippe ein.
Fürs Gegenüber ist super unterhaltsam.
Da passiert im Prinzip das Ähnliche mehr. Man aktiviert quasi den Vagusnerv und das gaukelt quasi unserem Gehirn vor, dass wir glücklich sind. Wer keinen Stift parat hat, der kann auch wirklich einmal 2 Minuten grinsen. Ist super lustig vor allem dem Gegenüber. Deswegen sage ich auch beim Autofahren möglich, weil da sieht es keiner.
Ja, und die Autofahrer, die entgegenkommen, freuen sich total, falls man doch entdeckt wird beim Lächeln.
Das heißt, unser Fazit, um das auf den Punkt zu bringen, erinnere dich an die Worte von Hippokrates, der Tod sitzt im Darm.
Oder etwas positiv ausgedrückt, Gesundheit beginnt im Darm und die gute Laune ebenso. Danke, Alex, dass du bei mir jetzt für gute Laune gesorgt hast. Danke für das nette Gespräch und ich freue mich aufs nächste Mal.
Kann ich nur zurückgeben, ich ebenfalls.
Tschüss.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.